Ihr hört Comic Review Ausgabe 173 mit dem Buch Dayman Band 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review mit mir, Daniel. In dieser Ausgabe soll es um ein Buch gehen, das gerade bei CrossCult erschienen ist, wobei gerade wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist, aber zumindest ist es relativ druckfrisch. Es geht um Dayman Band 1, das mir im Vorfeld schon aufgefallen ist, aus einem ganz einfachen Grund, denn hier ist der, der Ideengeber, derjenige, der die Grundidee hatte, kein geringerer als Matt Gagnon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wer sich jetzt fragt, Matt Gagnon, keine Ahnung, wer dieser Typ sein soll. Das ist der Chefredakteur von Boom Studios. Und logischerweise ist natürlich dann auch das Buch im Original bei Boom Studios erschienen. Und nun der erste Zyklus, die ersten vier Hefte als Hardcover bei CrossCult erschienen. 144 Seiten für 18 Euro erhältlich. Und mal wieder ein Buch, das mich überrascht hat auf eine Art und Weise, die ich so gar nicht vermutet hätte. Fangen wir einfach mal mit dem ganz Offensichtlichen an. Das, was auf dem Cover zu sehen ist, ist, wenn ich das aus der Covergalerie ganz hinten recht entnommen habe, ein Variant-Cover des eigentlich normalen Covers. Es gibt nämlich, das ist das Original-Cover, also von Heft 1, und es gibt noch einmal das gleiche, wo der weiße Hintergrund nachher dunkel ist. Ebenfalls von Brian Stell Freeze, aber dazu dann noch später. Auf dem Cover zu sehen ist ein Typ mit einem goldenen Gehstock oder einem Mahagoni-Gehstock, wo oben der Griff golden ist, keine Ahnung, mit einem guten Anzug, so ein bisschen eine Frisur, die jugendliche Dynamik vielleicht symbolisieren soll, ansonsten gut angezogen, aber irgendwie wirkt er auch so ein bisschen kaputt und müde, und im Hintergrund vor schönen hohen Fenstern mit Glasverzierungen beziehungsweise mit eben so Ornamenten sieht man doch relativ schnell zwei Vampire, wobei einer richtig gut aussieht. Die Dame, natürlich liegt das wahrscheinlich an dem vorteilhaft geschnittenen Kleid, und im Hintergrund steht auch nochmal ein Vampir mit zurückgekämmten Haaren im Anzug und darunter etliche Särge. Also es geht um eine Vampirgeschichte. Vor diesem Hintergrund hatte ich mir dieses Buch auch zugelegt, dachte, wäre vielleicht so etwas, womit man sich so etwas gruseln könnte, beziehungsweise was dann vielleicht so auch so in die Richtung des American Vampire geht, wobei man da mit dieser Annahme vermutlich nicht hätte falscher liegen können. Der Titel verrät es ja schon ein bisschen. Es geht um Dayman oder den Dayman, wie man das ausdrücken will, der den Job hat, die Vampire tagsüber zu bewachen, denn tagsüber und Vampire und Sonnenlicht im Gegensatz zu American Vampire ist in diesem Fall keine gute Konstellation, und obwohl Vampire halt so unheimlich stark und omnipotent sind, müssen sie eben dann doch menschliche Hilfskräfte haben, und das ist eben dieser auf dem Cover zu sehende, gut aussehende Mann, der ist so eine Art Allround Bodyguard eben für seine Auftraggeber, der Vampir-Clan. Zunächst sei noch einmal auf das wirklich lohnende, lohnende ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist zumindest ein sehr informatives Vorwort von Mike Carey, der ebenfalls Autor ist und den der eine oder andere sicherlich aus der Reihe Lucifer oder Hellblazer kennt, nur um mal zwei wahllos herauszupicken. Und der schreibt eben, dass ganz frei natürlich irgendwie sinngemäß alle Geschichten irgendwie schon mal erzählt worden sind und dass auch eben hier diese Geschichte, also das Vampir-Genre irgendwie schon mal erzählt worden ist, denn es sei denn, man gibt dem Ganzen einen neuen Twist, einen ganz neuen Dreh, und das hat hier in dem Fall Matt Gagnon in Kooperation mit Michael Alan Nelson geschafft, das Genre quasi, nicht neu zu erfinden, aber dem Ganzen eine neue Sichtweise zu verpassen. Nun frage ich mich manchmal, wenn ich so Vorwörter lese, es gibt welche, die sind sehr gut, die stimmen einen perfekt auf das Buch ein, und andere nennen einen quasi mehr oder weniger das Offensichtliche, was jetzt auch nicht, manchmal nicht schlecht ist, und aber hier in dem Fall halt keinen tieferen Einblick irgendwie mir gibt, weil das ist nachher das, was man am Ende bekommt. Und was ich ein bisschen jetzt nicht negativ finde, aber dass man sagt, okay, für ihn, also Mike Carey, war es so, dass am Ende des ersten Heftes eben so diese epische Tragweite dieser Geschichte eben so recht bewusst wurde. Also zwei Punkte, die der Leser quasi im Vorfeld schon mal mitgeteilt bekommt, auf die er achtet, die in meinen Augen also jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wären, aber gut, sei es mal dahingestellt. Die Frage ist einfach die, wenn man so Offensichtlichkeiten nochmal in einem Vorwort erwähnt, fehlt dem Buch da etwas oder wäre man sonst nicht hingekommen oder möchte man einfach nur den Titel von Mike Carey nochmal irgendwie auf diesem Buch präsent haben? Immerhin ist zumindest nach meinem Dafürhalten Boom Studios zwar ein Lieferant vieler kleiner, toller Comics oder Comicserien, wahrscheinlich auch der mittlerweile etwas größeren, aber doch noch eher so nicht unter den, ich würde sagen, Top 3, 4 der großen im Comic-Business in den USA. So oder so. Man sollte es trotzdem lesen, dieses Vorwort. Gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die so am Rande mit erzählt werden, die dem Ganzen ein gutes Bild geben. Und als ich dann angefangen habe, diese Reihe zu lesen, muss ich sagen, ist man relativ schnell in diesem Sog dieser Geschichte. Es hat eine gewisse Faszination, einen gewissen Reiz, eben diese Sichtweise der Vampire nochmal neu aufzubrechen. Und hinzu kommt, dass die Art und Weise, wie es erzählt worden ist, für mich zumindest sehr frisch klingt, dass mit diesem Genre Vampir schon spielt. Aber es ihm ganz neue Facetten gibt, eben mehr so als Grundsetting. Also es gibt Vampire, die halt beschützt werden müssen und man hat eben diesen Bodyguard. Eben so vom Flair von dieser Geschichte erinnert mich so, also es ist nicht vergleichbar mit diesem Genre per se, aber so mit dieser Dynamik, mit diesem Witz, mit diesem Drive, mit dieser Geschwindigkeit, mit der die Geschichten erzählt werden, so an die guten alten Ocean's 11 Filme, The Italian Job oder 60 Seconds mit Nicolas Cage, von dem mag man halten, was man will, der Film war trotzdem irgendwie ganz nett anzusehen und da geht es eben so um diese Dynamik, dass die Sachen schnell erzählt werden. Es geht das nicht um Schnitte, harte Schnitte, sondern einfach nur die Art und Weise, wie eine Geschichte transportiert wird. Und hier geht es relativ schnell zur Sache. Man merkt halt, unser Beschützer der Familie, unser Bodyguard, der Damon, David Wright, ist ein, naja, man würde fast sagen, so ein wirklich ein Badass. Also der ist mit allen Wassern gewaschen, obwohl man es ihm am Anfang nicht so richtig ansieht. Er wirkt eher so ein bisschen geradlinig, ein bisschen schnöselig, hat dann aber auch eine Ausbildung von einem Lehrmeister, der eigentlich niemanden mehr ausbilden wollte, was ihm dann im Zweifelsfalle oder im Weiteren nochmal ein wenig Anerkennung gibt. Denn es gibt wie immer mehrere Vampire bzw. mehrere Vampir-Clans, die sich gegenseitig bekriegen, die versuchen irgendwie hier die Vormachtstellung zu erlangen. Und in diesem Krieg, der schon etliche Zeiten, also es ist so ein Pseudo-Waffenstillstand, der zwischen diesen Parteien erstmal herrscht, der aber wie dann auch angedeutet wird, was im Vorwort schon gesagt wird, dann noch viele Generationen weitergehen wird und eben dieser Sterbliche, dieser Damon, der diesen Drecksjob quasi tagsüber erledigt, der darauf aufpasst, dass die Vampire nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, der sie aus irgendwelchen brenzlichen Situationen rettet, gibt dem Ganzen halt so diese Frische, diese ganz neue Sichtweise. Und dabei hält eben, oder das Autoren-Duo Gagnon und Nelson, nicht vor der Geschichte an, sondern sie haben es auch geschafft, Brian Stelfreeze mit ins Boot zu holen als Zeichner. Und was natürlich auch erwähnt werden muss, fabelhaft koloriert von Darian Moore. Aber nochmal zurück zu dem Zeichner Brian Stelfreeze, der mit diesem Buch seit, ich glaube, ich hatte das irgendwo auf der Homepage gelesen, der seit 2005 jetzt mit dieser Reihe zum ersten Mal wieder in einer fortführenden, also ongoing Reihe, wieder federführend zeichnet, also im monatlichen Rhythmus zeichnet, haben sie ein Team gewonnen, das die ganze Sache auch eben mit diesem neuen Touch rüberbringt und darstellt. Man hat ja oft so bei diesem, gerade bei diesem etwas älteren Genre immer dieses Klischee, dass man halt auch so gerade bei Vampiren vielleicht immer so ein bisschen antiquiert und etwas altbacken daherkommt, einfach weil dieses Umfeld so ist. Also die Vampire sind, ich sage jetzt mal, gut angezogen, adrett, haben immer so einen Stil und hier ist es eher so, dass sie halt über die Generation und sie leben ja quasi ewig, unheimlich viel Geld angeschafft haben, unheimlich viel Geld zur Verfügung haben und der Lebensstil wird eben hier auch gezeigt. Natürlich gibt es auch logischerweise, wie in jedem guten Vampirfilm, diese gut aussehenden Damen, Frauen, die entweder als Gespielin, als Gefährtin oder auch, es gibt noch eine, naja, man hat einen Butler oder eine Buchhalterin, die hat BWL irgendwie studiert, die auch gut aussieht, aber dieser Flair ist gegeben. Und worauf ich eigentlich hinaus will, wo ich ein bisschen ausgeholt habe, was unser Damon in dem Fall hat und was ich eine tolle Idee finde, ist ein wunderschönes Auto. Wenn ich mich mit Autos jetzt ein wenig besser auskennen würde, ich denke mal, das ist irgendeine Marke angelehnt, gibt es im Hinten, im Kofferraum, einen abgedunkelten Bereich, der eben auch zum Transport der Vampire tagsüber gedacht worden ist. Ist eine coole Idee, eben diese Adaption eines altbekannten Themas in die Moderne transferiert. Gleichzeitig dann aber auch so diese klassischen Elemente, gerade gleich am Anfang, als er ein Objekt bei einem anderen Vampir sicherstellen soll und den Vampir aber dann gleichzeitig noch bestraft. Wie müsst ihr dann euch mal selber anschauen und selber entsprechend ein Bild machen? Jedenfalls zieht sich diese Frische, diese Ideen, die hier dargestellt werden, durch das ganze Buch hindurch. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, diese 4 Heftausgaben, die lesen sich wirklich gut und lang. Also die sind jetzt nicht textlastig im Sinne von lang, die nehmen kein Ende, sondern eher so, man hat so dieses Gefühl manchmal, dass der Heftumfang quasi fast schon so Double-Size-Issue ist. Ist das in Anbetracht der Seitenzahl? Natürlich nicht, aber trotzdem hat man so dieses gute Gefühl, man bekommt etwas Gutes zum Lesen und hat auch eine Geschichte, die es sich lohnt, wahrscheinlich gerade wenn dann Band 2 erscheinen wird. Ich hoffe mal, der kommt demnächst raus, weil für meinen Geschmack eben die Geschichte hier zwar in gewisser Weise ein Schlusspunkt findet, aber irgendwie dann doch noch sehr offen ist und weitererzählt werden kann. Und da wird man dann wahrscheinlich nicht umhin kommen, auch nochmal, bevor man Band 2 dann nochmal liest oder das erste Mal liest, vielleicht den Band 1 nochmal zu lesen. Man wird sicherlich noch viele Kleinigkeiten in diesem Buch entdecken. Die ganze Geschichte entwickelt sich dann so langsam unter der bedrohlichen Prämisse, dass einer dieser Clans halt quasi angegriffen wird. Natürlich, der wird angegriffen, für den unser Daemon arbeitet, und unzählige kleine neue Ideen werden hier durch das Autorenteam eingebracht, die dieses Buch so reizvoll machen und eben nicht nur wieder einen Aufguss der traditionellen klassischen Geschichte darstellen, wobei es dann trotzdem zwischen den Heften, deswegen finde ich die Geschichte zwar packend, aber an manchen Stellen vielleicht dann doch zu schnell vorangetrieben, wenn man das fast so sagen kann, gibt es manchmal so kleinere wie Sprünge, wo ich mich, ich glaube, mehr als einmal definitiv im Buch ertappt habe, nochmal zurückzublättern und zu schauen, ob ich irgendeine Seite überblättert habe, da dann plötzlich die Handlung sehr schnell vorangetrieben worden ist. Also so von einmal Seite umblättern und schon ist man halt 10 Schritte weiter, ohne dass man das hätte gemerkt. Für meinen Geschmack, das ist aber wahrscheinlich auch eine persönliche Note, hätte man da vielleicht die Geschichte an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen mehr ausbauen können. Wäre dann natürlich dann auch im Heftumfang gestiegen, aber insgesamt sind, weil eben das Setting und das Umfeld so spannend ist, so modern ist und weil diese Figur des David Wright, des jungen Daemon, gerade so reizvoll und spannend ist, weil er eben, ich hatte es ja schon gesagt, so ein Typ ist, der mit allen Wassern gewaschen ist, obwohl man es ihm eigentlich nicht ansieht, und gut durchtrainiert ist, sein Handwerk versteht trotzdem, aber auch hier und da mal aufpassen muss, dass er nicht unter die Räder kommt, gerade im Hinblick darauf, dass ihm irgendwann innerhalb des Buches erzählt wird, dass die Familie Virgo in den letzten, ich sage jetzt mal, 4 Jahren eben 4 D-Männer verbraucht hat, und mit dem Krieg jetzt gegen die andere Vampirfamilie Ramses die Tage oder seine Tage im Prinzip gezählt sind und man da vermutet oder ihm das nicht zutraut, dass er da sich noch lange hält. Insgesamt muss ich sagen, bei Boom Studios ist es immer so, die haben ein paar Heftserien, die mich wirklich sehr interessieren, die einfach neu sind, die einzigartig sind, die ein tolles Artwork abliefern. Hier ist es auch so, das ist eine der Serien, die wirklich Spaß macht, mit der man wirklich dann mit jeder Heftseite immer wärmer wird, wo man dann eher das Gefühl hat, dass man vielleicht manchmal ganz gern noch mehr gehabt hätte an der einen oder anderen Stelle. Wie gesagt, die Serie ist ongoing. In Amerika sind, glaube ich, zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits 8 Hefte erschienen. Wobei das zweite, also das Volume 2, also das zweite Trade Paperback, entweder in Vorbereitung ist oder schon erschienen ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so oder so, denke ich mal, wenn diese Serie einigermaßen erfolgreich bei CrossCult läuft, und das macht dieses Metier her, wird man wahrscheinlich zeitnah auch hier den zweiten Band bekommen und eben diese tolle Geschichte verfolgen können, denn am Ende, wie gesagt, gibt es so eine, naja, sagen wir es kulminiert der Handlungsstrang in einer bestimmten Entdeckung, in einer bestimmten Szene, es treffen 2 Charaktere aufeinander, und trotzdem ist da eben in mancher Sicht eben noch viel offen geblieben. Ich hatte es ja schon gesagt, also Gagnon und Nelson haben hier diverse Ideen, die an manchen Stellen wahrscheinlich nur kurz angerissen werden, die dann auch kurz erklärt werden, also bestimmte Figuren, die aber trotzdem halt in ihrer Bedeutung eben erst noch kommen werden. Michael Alan Nelson zum Beispiel hat ja auch für die Serie, die wir bei Huntingdon Comics zumindest im Heft schon mal besprochen haben, von der ich auch sehr angetan wäre, diesem Hext, mitgeschrieben. Also ein Team, das in dem Fall wirklich blendend zusammenpasst. Da sieht man dann auch, was, wenn man sich diesen relativ umfangreichen, neben der Cover-Galerie, die wirklich fantastisch ist. Hier gibt es ein paar Illustrationen, wo ich mir fast wünschen würde, dass man hier vielleicht auch nochmal vom Zeichenstil so ein klein wenig Abwechslung reinbringen würde, weil die einfach toll gemacht sind. Aber es gibt auch noch als kleinen Bonusteil so einen Blick hinter die Kulissen ein Skizzenbuch, also so wirklich von den ersten Skizzen, vom Inking, vom Coloring und unten unter diesen einzelnen Seiten dann auch immer nochmal das Skript dazu, das passende, wo man dann sieht, wie quasi aus dem Wort, was auf dem Papier steht, eben das Kunstwerk geworden ist, was uns dann vorliegt. Noch ein letztes Wort zum Artwork schlechthin. Ein sehr etwas einfacher gehaltenes. Ich würde fast sagen, wenn Boom Studios einen gewissen Hausstil hat, also irgendwie habe ich den Eindruck, verschiedene Verlage haben einen unterschiedlichen Stil, den sie pflegen oder wahrscheinlich eher annehmen, ist das zumindest ein gutes Beispiel dafür. Es ist etwas gröber, auch die Kolorierung, die ist sehr stimmungsvoll, also die passt hier wirklich sehr gut. Also man hat dieses Flair, es wirkt sehr modern, sehr frisch alles und das Artwork ist eher so geradlinig, also jetzt ohne viele Schnörkel, wobei gerade im Hinblick auf die Kolorierung hier ein paar interessante Effekte vorhanden sind, gerade wenn es so um ganz flächige Konturen geht, sind die immer nochmal so mit einem, ich würde es fast vergleichen, wenn man auf einer Scheibe Regen hat, der so in Streifen herunterläuft, beziehungsweise man so quer fliegenden Regen hat, sind diese einfachen Flächen eben dadurch nochmal aufgelockert und bekommen nochmal eine gewisse Dynamik. Aber an diesem Artwork, an der Kolorierung hatte ich per se nichts auszusetzen. Es ist einfach ein Buch, das hier wirklich an allen seinen Komponenten einen abholt und anspricht. Gerade das, naja, man könnte fast sagen, so dieses Timing der Geschichte, das Setting der Geschichte, das Vorbereiten des weiteren Handlungsstranges, diese Intrigen, die hier gesponnen werden, die sind einfach bezeichnend für dieses Buch und das ist auch der Grund, warum man so viel Spaß hat und vielleicht ist an der ein oder anderen Stelle, was ich dann so ein bisschen moniere, wo ich sage, da ist der Sprung zu groß, gerade auch dadurch so dieser Vergleich mit diesen Actionfilmen am Anfang so genial oder beziehungsweise so bezeichnend für diese Reihe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde dieses Buch auf alle Fälle verfolgen. Ich gebe diesem Buch insgesamt 8 Punkte. Wie gesagt, für mich hat diese Geschichte, abgesehen jetzt von diesem leichten, bekannten Grundthema Vampire, eine neue Sichtweise, einen neuen Twist, der sehr dynamisch, sehr actionreich ist, sehr modern daherkommt. Die Geschichte an der einen oder anderen Stelle für mich hätte da noch ein bisschen mehr ausgebaut werden können, noch ein bisschen mehr Detail reingebracht werden können, aber trotzdem ist es für meinen Geschmack knapp an der neuen vorbei und ich bin gespannt, wie sich die Serie entwickelt, ob man damit warm wird. Was man sagen kann, das ist auch dem Vorwurf zu entnehmen, das ist wirklich so, also wenn man dieses Buch nach dem ersten Heft nicht mag, dann ist da, glaube ich, Hopfen und Malz verloren, beziehungsweise wird es dann schwer fallen. Aber wer dieses erste Heft mag, wer dieses erste Buch in diesem, also dann mag, der wird sehen, dass dieses Buch, diese Geschichte noch einiges zu bieten hat an Faszination, an Finesse, an tollen Ideen, die ich so oder so ähnlich zumindest im Zusammenhang mit Vampirgeschichten noch nicht gesehen habe. Auch, wie gesagt, wenn das keine klassische Vampirgeschichte ist, so ganz im Gegenteil, eher so der Subplot lediglich vampirbasiert ist, aber im Zentrum wirklich dieser Daemon, der tagsüber seine Untergebenen, oder ja, nicht seine Untergebenen sind es ja nicht, also er ist ja der Diener, derer seinem Handwerk nachgeht, wobei, und das fände ich dann spannend zu sehen, vielleicht auch nochmal für die kommenden Ausgaben, denn über die Herkunft des Daemon ist hier nur, naja, an einer ganz minimalen Stelle so etwas zu erfahren, also was seine Beweggründe sind, also was treibt einen Menschen dazu an, im Prinzip sein Leben zu riskieren für, ja, eigentlich, wenn sie richtig aufpassen, für Vampire, die ewig leben können, die sich trotzdem irgendwie bekriegen, um irgendwie ja ihre Dominanz auszuspielen. In diesem Sinne wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß beim Lesen des Buches. Ich habe es entsprechend verlinkt im Beitrag zu diesem Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt mir nur noch eines zu sagen. Lux in Tenebris.